Deutschlandfunk. Marktplatz.
Einen schönen guten Morgen aus dem Sendestudio in Köln. Mein Name ist Kerstin Ruskowski und im Marktplatz geht es heute ums Putzen oder genauer um das Thema Sauberkeit, was zu Hause wirklich wichtig ist. Sauberkeit ist für viele Menschen ja eine Grundvoraussetzung, um sich wohlzufühlen, vor allem zu Hause. Aber mal ehrlich, so richtig gern putzen, das macht kaum jemand, glaube ich. Für die meisten Menschen ist solche Hausarbeit doch eher eine lästige Pflicht. Gleichzeitig können wir in den eigenen vier Wänden selber entscheiden, wie sauber Badezimmer, Böden, Klamotten oder Bettwäsche sein sollen. Und wo wir bereit sind, vielleicht auch mal ein Auge zuzudrücken. Denn grundsätzlich sind ein bisschen Schmutz und Bakterien ja auch gar nicht so schlecht, zum Beispiel für unser Immunsystem. Wie stark die Meinungen dabei auseinandergehen, dazu habe ich mich mal ein bisschen umgehört. Thema Sauberkeit zu Hause. Gibt es da Orte, Bereiche, die Ihnen besonders wichtig sind, dass die sauber sind?
Ja, das Bad.
Natürlich immer die Küche. Ne? Vor allem Arbeitsflächen und wo eben die Nahrungsmittel sich aufhalten. Ne?
Im Badezimmer.
Ich finde halt besonders wichtig ist, dass halt gerade so Räume, in denen man irgendwie viel unterwegs ist, so Küche, Badezimmer, dass das halt irgendwie wirklich besonders sauber ist. Ich finde, es muss nicht immer 100% ordentlich sein, aber dass da so eine gewisse Hygiene drin ist.
Alles. Küche, Toiletten und wo Besuch hinkommt.
Drücken Sie auch mal irgendwo ein Auge zu?
Vorratskammer.
Keller.
Ja, den Boden putzen.
Die Terrasse.
Ja.
Wo denn?
Überall. Ja, außer Toilette, die natürlich öfters, aber ansonsten kann man auch mal einen Staubsauger stehen lassen.
Bad und Küche sollten sauber sein, da sind sich die meisten einig. Im Keller, bei den Böden, auf der Terrasse und da, wo keiner hinguckt, kann man auch mal schludern. Bleibt die Frage, wie viel Arbeit nötig ist, um das Zuhause sauber zu halten. Wie sauber muss es sein? Was brauche ich in Sachen Putzmittel und Waschpulver? Wo helfen bewährte, einfache Hausmittel? Welche Mittel sind am verträglichsten für die Umwelt? Und gibt es Situationen, die ein bisschen mehr Hygiene erfordern? Um diese Fragen soll es heute gehen. Und wie immer wollen wir auch Ihre Fragen dazu beantworten. Und weil ich, um ehrlich zu sein, zu den Leuten gehöre, die nicht so super gerne putzen, habe ich mir Gäste eingeladen, damit Sie auf Ihre Fragen auch handfeste Antworten bekommen. Mit dabei ist Sebastian Bernhard. Er sitzt in Berlin im Studio und arbeitet dort beim Raumpflegeunternehmen Clara Grün, wo er sich um Planung und Entwicklung kümmert. Er war aber auch selbst viele Jahre im Bereich Gebäudereinigung und Raumpflege tätig. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Bernhard.
Hallöchen.
Außerdem ist uns aus Dessau Markus Gast zugeschaltet. Er arbeitet dort beim Umweltbundesamt und kennt sich unter anderem damit aus, wie umweltverträglich Wasch- und Reinigungsmittel sind. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und mit mir im Studio sitzen Philipp Held und Dirk Bockmühl. Herr Held arbeitet bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen als Nachhaltigkeitsexperte. Und Herr Bockmühl ist Professor für Hygiene und Mikrobiologie an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve. Vielen Dank, dass Sie hier sind und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Hallo.
Ich würde heute gerne mit einer kleinen Frage an Sie alle starten, die Sie bitte nacheinander ganz kurz beantworten. Und zwar, wie viele Reinigungsmittel haben Sie zu Hause im Schrank? Herr Held, vielleicht wollen Sie den Anfang machen?
Ja, ich habe relativ wenige. Also ich habe ein Spülmittel, einen Basisreiniger, Scheuermilch und tatsächlich noch einen Scheibenreiniger, den ich aber nicht extra gekauft habe, sondern habe ich geerbt. Sonst hätte ich, glaube ich, auch keinen.
Okay, also 3 bis 4 dann. Die benutzen Sie dann wahrscheinlich auch alle, nehme ich
ja,
an.
Ja, natürlich, ne? Klar.
Und Sie, Herr Bockmühl, wie viele Reinigungsprodukte haben Sie im Schrank?
Bei mir sind es deutlich mehr. Ich würde sagen so 10 bis 15. Die benutze ich tatsächlich nicht alle. Ich könnte jetzt sagen, es ist wissenschaftliches Interesse, aber eigentlich stehen die auch tatsächlich nur rum, weil ich sie irgendwann mal gekauft habe.
Okay, vielleicht müsste dann auch mal der ein oder andere entsorgt werden, so nach einer Weile, ne?
Ja.
Ja. Herr Gast, wie ist es bei Ihnen?
Relativ übersichtlich, aber etwas mehr als bei Herrn Held. Das ist ein Allzweckreiniger, eine Scheuermilch, ein Spülmittel natürlich, das brauche ich zum Fensterputzen auch. Mhm. Dann ein Badreiniger, um Kalk und Ähnliches zu beseitigen und ein WC-Reiniger. Das
okay.
ist so das Große und Ganze.
5 habe ich dann jetzt gezählt. Ich könnte mir vorstellen, bei Herrn Bernhard sind es vielleicht sogar noch weniger, oder?
Naja.
Oder ähnlich?
Ähnlich, also auch eher so 2, 3 Reinigungsmittel, aber keine herkömmlichen. Also benutze halt unser selbst produziert hat, als Zweckreiniger für die Toilettenreinigung. Spülmittel ist ja Standard in so einem Haushalt und ja. ein Glasreiniger habe ich auch.
Okay, kommen wir später nochmal drauf, wie genau Sie die anmischen.
Genau.
Durchschnittlich kauft jede Person in Deutschland jedes Jahr rund 18 Kilo Reinigungsmittel. Also Herr Bockmühl, Sie sind da anscheinend ganz in ganz guter Gesellschaft. Die Zahl kommt vom Umweltbundesamt, wo Herr Gast ja arbeitet. Herr Gast, braucht man denn so viel Putzzeug? Ich habe eben schon rausgehört, eher nein.
Aus unserer Sicht braucht man das nicht. Also für die normale Unterhaltsreinigung in einer Wohnung braucht man wirklich nur 4-5 Reinigungsmittel. Mehr ist dann wirklich nicht nötig.
Und wie viele verschiedene Reiniger, also ja, würden Sie sagen, braucht man unbedingt? Oder würden Sie auch sagen, da kann man auch ein bisschen was mischen? Also Sie sagten ja jetzt schon, für die Fenster benutzen Sie eigentlich auch Spüli. Spüli alleine mit Wasser dann, oder?
Ja, das wird einfach ganz normal Spülmittelwasser genommen. Es werden die Fenster abgeseift und mit dem Abzieher trocken gezogen. Das machen auch die gewerblichen Fensterputzer nicht anders. Deswegen brauche ich auch kein extra Glas rein, ja, im Normalfall. Zum Wischen der Böden ist der Allzweckreiniger eben gedacht, fürs Badezimmer, für die Kalkseifen, der Badreiniger. Das ist ein klassisches Triggerspray, mit dem Sie dann auch Kalk beseitigen in der Dusche. Und das war's dann so halbwegs im Großen und Ganzen. Der Rest wäre noch zur Spezialreinigung. Das hat aber mit der normalen Unterhaltsreinigung nichts zu tun. Zum Staubwischen brauchen Sie gar kein Reinigungsmittel. Da brauchen Sie bloß ein nebelfeuchtes Tuch, mit dem Sie die Möbel dann entsprechend vom Staub befreien.
Das heißt nebelfeucht? Also muss ich so eine Sprühflasche haben, damit es nicht ganz feucht ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ein nebelfeuchtes Tuch kann man ganz einfach machen. Man nimmt ein Tuch, macht es nass, wringt es aus, nimmt ein zweites Tuch, rollt das beides zusammen und knetet beides durch. Dann hat man zwei nebelfeuchte Tücher. Und der Trick ist, bei Holzmöbeln haben sie dann keinen Wasserfilm, sodass das Material nicht geschädigt wird.
Okay, und die beiden Tücher kann ich dann nacheinander benutzen, die genau. Kann ich dann wieder auseinandernehmen. Okay. Wie ist es denn bei Waschmittel? Also da stehen in den Drogerie- und Supermarktregalen ja auch alle möglichen verschiedenen Produkte, so für Wolle und Feines, für helle Kleidung, für Jeans, für Sportsachen und so weiter und so fort. Was braucht man da an unterschiedlichen Mitteln?
Ich vermute mal, die Frage geht wieder an mich.
Ja, insoweit. Genau. Wir bleiben erstmal kurz bei Ihnen, Herr Gast.
Wunderbar. Also da reduziert sich's auf 3 Produkte, die man wirklich braucht. Ein Colorwaschmittel, ein Vollwaschmittel, beides als Pulver. Und dann noch ein Feinwaschmittel für Wolle, Seide und andere Feingewebe. Da sind die Voll- und Colorwaschmittel aufgrund der enthaltenen Enzyme oder der Bleichmittel nicht geeignet. Wovon wir überhaupt nicht begeistert sind, sind die vielen stark parfümierten Produkte, wie die Wäscheparfums oder die ganzen Weichspüler. Da ist einfach der Eintrag an Duftstoffen für die Umwelt ein Problem. Deswegen, wenn man es nicht unbedingt braucht, sollte man es nicht nehmen.
Mhm. Und das Waschmittel für Wolle und Feines, das kann auch in Pulverform sein oder da dann lieber Flüssigwaschmittel?
Nein, das darf auch als Pulver daherkommen. Mhm. Das ist gar kein Problem. Es geht dabei eben tatsächlich nur um die Frage der Textilschonung und deswegen darum, dass eben Wolle und Seide nicht mit normalen Waschmitteln gewaschen werden.
Okay. Wie erkenne ich denn, ob ein Produkt, also egal ob jetzt Waschmittel oder Putzmittel, gut umweltverträglich ist? Also Sie haben ja schon gesagt, so wenn es stark parfümiert ist, ist nicht so gut. Das belastet die Umwelt. Worauf kann ich da achten? Sehe ich da was auf dem Etikett oder kann ich irgendwo die Inhaltsstoffe so ein bisschen, wie beim Lebensmittel kann ich ja auch gucken, ist viel Zucker drin. Ist das bei Putz- und Waschmitteln auch so?
Bei Reinigungsmitteln wäre es tatsächlich ganz einfach. Da gibt es Produkte mit dem blauen Engel oder dem EU-Eco-Label am Markt. Das sind nachweislich umweltfreundliche Produkte. Bei den Waschmitteln werden Sie das so gut wie nicht finden, leider. Da ist der Markt sehr eingeschränkt. Da müssen Sie über die Dosierung dann vorgehen und so sparsam wie möglich die Produkte dosieren. Das hat auch den größten Effekt bei den Waschmitteln.
Okay. Herr Bernhard, bei Clara Grün, dem Reinigungsunternehmen, für das Sie arbeiten, werden ja gar keine fertigen Reinigungsprodukte benutzt, sondern ausschließlich selbst angemischt. Da haben Sie ja eben schon mal angedeutet. Woraus mischen Sie das denn?
Also wir haben eine geringe Anzahl an Zutaten, die wir benutzen. Zum einen benutzen wir, kennt jeder, Zitronensäure. Wir benutzen Bioethanol, Wasserstoffperoxid, ja, und dann kommen wir auch schon zum Ende. Mhm. Das ist die Basis vieler unserer Reinigungsmittel, die ja auch wirklich begrenzt sind. Also wir unsere Reinigungspalette, also wir haben nur 5 verschiedene Reinigungsmittel. Für private Haushalte sind die völlig ausreichend. Wir haben das auch in unserem Geschäftskonzept. Ja, also wir betreue nicht nur Gewerbekunden, sondern auch Privatkunden. Bei den Privatkunden in Wohnungen funktionieren diese Produkte wirklich jetzt seit 4 Jahren sehr gut. Und wir haben ja, falls es bei Ihnen nicht bekannt ist, in Berlin echte Probleme mit hohem Kalkgehalt im Wasser.
Ist in Köln auch so.
Ja, dann kann man sich ja vorstellen, dass man da schnell an Grenzen stößt mit so Naturprodukten. Die Problematik tut sich bei uns jetzt, muss ich ehrlich sagen, auch bei den Gewerbekunden langsam auf. Wo viel Verkehr ist, wird es wirklich schwierig mit diesen Naturprodukten, die Sauberkeit aufrechtzuerhalten. Mhm. Für Privatkunden, muss ich wirklich sagen, ist es eine super Alternative zu den Sachen, die es für gewöhnlich im Supermarkt gibt.
Ich nehme jetzt einfach mal an, dass Sie zu Hause auch selber mit solchen Mitteln putzen.
Ja, also ist natürlich klar, wenn man in so einem Unternehmen arbeitet, wir haben jetzt viele keine Anhaltspunkte gehabt, sondern haben viele Sachen selber irgendwie erforscht und entwickelt und habe letztes Jahr zum Beispiel einen großen Test gestartet mit einem Polster oder Waschmittel, das ökologisch herzustellen auf der Basis von Kastanien. War auch eine total spannende Erfahrung. Und klappt.
Und hat's gut funktioniert?
Es klappt wirklich sehr gut, aber ich habe da das Problem der Konservierung. Also wir stoßen dann halt immer wieder auch an Grenzen und müssen dann halt uns auch externe Hilfe holen, um Produkte weiterzuentwickeln. Und unser Ziel nicht ist, die Sachen marktreif zu machen und in Supermärkten zu verkaufen, dauern die Prozesse ein bisschen länger. Aber ich hoffe, wir kriegen es irgendwann hin, auch sowas mal anzubieten.
Wünschen Sie sich denn persönlich beim Saubermachen manchmal sowas wie Scheuermilch oder einfach ein schärferes Produkt? Also ganz, ganz ehrlich jetzt?
Ganz ehrlich, also wenn ich alle Möglichkeiten von wegen Kraft und Zeit spenden und wir beachten den sinnlichen Kreis, wenn ich diese ganzen Sachen befolgt habe und komme zu keinem guten Ergebnis, dann kommt es auch schon mal vor, dass man dann eine Stufe härter benutzt. Ne? Also
was wäre das dann im Sinne immer noch der Ökologie?
Ja, also wie gesagt, also im privaten Bereich haben wir da wenig Probleme. Ich kann jetzt aus meiner Erfahrung her nur dann erzählen, was wir im Gewerbebereich haben. Mhm. Dort kommt es dann doch vor, dass wir auch mal eine Grundreinigung machen oder in Sanitärbereiche vordringen, die wirklich so verkalkt sind, dass man da mit unserer Zitronensäure nicht weit kommt. Also
und da würden Sie dann ein Industrieprodukt nehmen?
Da greift man dann auch mal auf ein Industrieprodukt zurück. Ich muss sagen, mir passiert jetzt vielleicht 2 oder 3 Mal im Jahr, dass wir auf sowas zurückgreifen. Mhm. Und das wird natürlich auch immer so mit den Kunden alles besprochen, weil unser Marketing.
Wir versuchen es zu vermeiden.
Wir versuchen es auf jeden Fall immer zu vermeiden. Also wenn erst alle anderen Möglichkeiten genutzt
erschöpft sind. Genau. Ja, sehr gut. Herr Held, bei Ihnen frage ich mal andersherum. Welche Reinigungsmittel braucht denn niemand?
Ja, welche niemand braucht, das sind vor allem die ganzen Hygienereiniger, egal ob jetzt für den Boden, für Oberflächen oder auch für die Wäsche. Diese ganzen desinfizierenden Reiniger, da sind wir sehr kritisch, weil da auch ein paar Stoffe drin sind, die in den Kläranlagen relativ schwer abbaubar sind, die also auch die Gewässer nachweislich belasten. Und man muss eben auch sehen, wenn ich alles quasi keimfrei reinige, das ist ja wie im Krankenhaus, da ist es aber auch wirklich nötig. Wenn ich das zu Hause mache, dann verderbe ich mir ja quasi die ganze Mikrobiologie. Also jede Oberfläche ist ja quasi besiedelt mit Keimen, aber das sind ja nicht unbedingt böse Keime. Wir tragen ja auch ungefähr 2 Kilo Bakterien mit uns herum und auch auf unserer Haut sind welche, die wichtig sind für uns, die uns schützen. Und wenn ich das alles immer wegdesinfiziere, dann fordere ich mein Immunsystem nicht mehr heraus. Ich gebe anderen potenziell schlimmeren Keimen da einen Lebensraum plötzlich frei, der sonst einfach dicht besiedelt ist mit anderen Bakterien, die aber uns nichts tun. Und ich steige halt auch das Allergierisiko. Und deswegen sagen wir, also es ist für die eigene Gesundheit verdammt schlecht, alles zu desinfizieren und eben auch für die Umwelt. Deswegen kann man auf die ganzen Hygienereiniger und Hygieneputzmittel, die irgendwie desinfizierend wirken, sehr gut verzichten. Was auch unbedingt verzichtbar ist, sind diese ganzen chlorhaltigen Reiniger, weil auch die natürlich sehr schwer abbaubare Abbauprodukte haben. Genau, das geht in die gleiche Richtung, ja.
Was sind denn klassischerweise so die dreckigsten Ecken im Haushalt? Also wo leben die meisten potenziell schädlichen Bakterien dann? Und also wo kann ich da besonders drauf achten, dass ich mir keine Keimschleuderecken ranzüchte?
Ja, es ist eine sehr wichtige Frage, weil meistens wird immer das Klo genannt. Das Klo ist aber relativ sauber in der Regel, weil einfach das eine extrem glatte Oberfläche ist, die, wenn sie abgetrocknet ist, da hält sich nicht viel an Keimen. Was aber gefährlich ist, ist vor allem das Schneidbrettchen in der Küche. Ne, das ist häufig feucht, weil dann eben gewaschenes Gemüse oder Fleisch da drauf lag. Da sind viele Nährstoffe für die Bakterien. Da muss man also wirklich große Sorgfalt drauf legen, dass dieses Schneidbrettchen immer sauber ist. Im Kühlschrank ist natürlich auch, wenn man den nicht regelmäßig putzt, eine wahre Keimbombe, weil es ist immer kühl, immer feucht. Da sind viele Nährstoffe. Auch das ist eine Gefahr. Und natürlich dann der Putzlappen selbst. Also wenn ich den irgendwie 3 Tage jetzt bei Sommerhitze immer über dem Wasserhahn halb feucht hängen lasse, dann vermehrt sich alles da drin und ich verteile das dann einfach nur noch beim Putzen. Das sind also eigentlich die wirklich kritischen Bereiche. Küche, Schneidbrett immer sauber halten. Kühlschrank gelegentlich wischen und den Lappen bitte entweder komplett durchtrocknen lassen oder regelmäßig wechseln. Dann hat man für die Hygiene, die der Gesundheit dient, extrem viel im Haushalt getan.
Und den Putzlappen könnte ich dann aber auch bei 60 Grad waschen und nochmal benutzen?
Genau, den kann ich einfach bei 60 Grad waschen und dann nochmal benutzen oder eben halt wirklich durchtrocknen lassen. Dann ist auch fast alles an kritischer Mikrobiologie da drin tot.
Und ganz kurz noch, wo können Verbraucherinnen und Verbraucher aus Ihrer Sicht auch mal eine Weile nachlässig sein beim Putzen?
Also nachlässig sein kann man auf jeden Fall beim Boden, weil davon esse ich nicht. Ne? Da laufe ich halt drüber, ja, aber die Füße sind eh schon dreckig. Insofern spielt das nicht die Rolle. Da kann ich sehr sparsam sein. Im Bad ist es tatsächlich wegen der glatten Oberflächen auch gar nicht so kritisch, wie man glaubt, solange man die Handtücher regelmäßig wechselt und eine gute Seife hat.
Und regelmäßig Handtücher wechseln heißt einmal die Woche oder öfter?
Ja, kommt natürlich darauf an, wie viele Personen die benutzen, aber einmal die Woche würde ich ungefähr sagen.
Okay, cool. Herr Bockmühl, Sie sind Professor für Hygiene und Mikrobiologie. Gibt es Situationen, in denen ein bisschen mehr Hygiene angebracht ist? Also, weiß ich nicht, mit Baby oder mit älteren kranken Personen? Also, weil ich denke mal, so ein Baby, das über den Boden krabbelt und vielleicht da auch mal mit der Zunge dran hängt, dem ist dann der Boden vielleicht nicht so egal.
Ja, genau. Also das spricht eigentlich zwei Punkte an, die noch wichtig sind. Zunächst mal gibt es wirklich Personengruppen, die einfach nicht ein so gut funktionierendes Immunsystem haben, wie man als Normalmensch hat. Und die nennen wir Yopis. Und das steht für, also die englische Abkürzung für Young, Old, Pregnant und Immunocompromised. Also auf Deutsch sehr junge, sehr alte. Also, was heißt sehr alt, ist natürlich auch schwierig. Wir sagen immer so, über 80 geht's schon los, da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Schwangere und ansonsten Immungeschwächte. Und immungeschwächt bin ich nicht, wenn ich eine Grippe habe, aber Krebspatienten mit einer Chemotherapie oder so, das sind dann wirklich Leute, die eben die Immunabwehr nicht so haben, dass sie die normalen Keime, Herr Held hat es ja schon gesagt, wir sind von Keimen umgeben, abwehren können und die brauchen dann tatsächlich ein extra an Hygiene. Der andere Punkt, Sie hatten es mit den Babys angesprochen und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir das nochmal sagen, ist, es muss ja ein Infektionsweg da sein. Das heißt, der Boden ist ja deswegen auch hygienisch in der Regel so unkritisch, weil wir, wie Herr Held sagte, nicht davon essen. Das heißt, es gibt keinen Infektionsweg. Das heißt, die Tatsache, dass irgendwo Bakterien sind per se erstmal nicht gefährlich, ich muss sie ja noch aufnehmen. Und solange das gegeben ist oder sobald das gegeben ist, muss ich halt drauf achten. Und das kann eben der Spüllappen sein, das kann der Boden sein, wenn ich kleine Kinder habe. Und wenn man sich das so eigentlich bildhaft vorstellt, dann ist man eigentlich schon ganz gut unterwegs, auch mal zu gucken, wo brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Hygiene.
Sie haben ja auch Sie haben ja zu allem Möglichen geforscht, aber unter anderem auch zu wasserführenden Haushaltsgeräten, also sowas wie Spülmaschine, Waschmaschine, Kaffeemaschine und so weiter. Was muss ich denn machen, um diese Geräte sauber zu halten? Also da gibt's ja auch spezielle Hygienereiniger, weiß ich nicht, braucht man das oder soll ich das Waschmittelfach offen stehen lassen oder nicht, damit das durchtrocknen kann? Was würden Sie da empfehlen, so grundsätzlich?
Also zunächst mal muss man auch da wieder sagen, man kann sich ja auch da vorstellen, was Bakterien so zum Leben gerne haben. Das sind Nährstoffe und im Wesentlichen Wasser. Die Temperatur ist denen so im Bereich bis Kühlschrank fast egal. Ne? Im Kühlschrank wächst natürlich weniger, aber in der Waschmaschine nicht. Das heißt, wenn ich denen das Wasser wegnehme, dann habe ich schon mal viel getan. Das bedeutet, genau wie Sie gesagt haben, zum Beispiel einfach mal das Waschmittelfach offen stehen lassen nach der Wäsche und auch das Bullauge, dann kann das Wasser verdampfen und dann wachsen halt in der Waschmaschine nicht so viele Bakterien. Und das andere sind die Nährstoffe und das ist so ein bisschen natürlich der Nachteil von biologisch abbaubaren Produkten. Wir sind ja sehr froh, dass die Waschmittel zum Großteil biologisch abbaubar sind. Das heißt aber nichts anderes, als dass es Bakterienfutter ist. Das heißt, wenn ich Waschmittelreste in der Waschmaschine lasse, dann wird sich da ein Bakterienfilm drauf bilden und dem kann ich natürlich vorbeugen, dass ich vielleicht ab und zu auch mal die Waschmittelschublade rausnehme und wirklich die Waschmittelreste da entferne.
Und in der Spülmaschine, da sind ja auch Essensreste, ist es da ähnlich?
Die Spülmaschine ist tatsächlich ein bisschen unkritischer als die Waschmaschine, weil die ganz anders konstruiert ist. Also das Wasser in der Waschmaschine geht ja immer durch die Einspülkammer durch. Das heißt, die nimmt sozusagen alles, was an Bakterien da ist, mit. Und die Spülmaschine hat sozusagen einen eigenen Zu- und Ablauf. Das heißt, das alte Wasser mit den Essensresten, das kommt nicht mehr mit dem frischen in Berührung. Insofern muss ich mir da ein bisschen weniger Sorgen machen. Trotzdem, der Punkt, wo das alte Wasser ist, das ist dieser Sumpf, wie wir das nennen, also ganz unten. Auch da kann man mal, auch wenn es vielleicht nicht so schön ist, aber vielleicht hat man ja mal in fairen Muße da sich reinzubegeben, also dieses Sieb rausnehmen
und wirklich, sauber machen.
Ne, sauber machen, das hilft dann auch schon.
Was ist wirklich wichtig im Haushalt? Wer könnte diese Frage besser beantworten als die Präsidentin des Bundesverbands Hauswirtschaft? Ja, das haben wir uns auch gedacht und haben deswegen die Kollegin Susanne Kuhlmann nach Hürth bei Köln geschickt. Denn da leitet Nadja Buchraui-Gretter die Hauswirtschaft in den Salus-Kliniken, wo psychosomatisch und suchterkrankte Menschen Reha machen können.
Freitagmittag in einer kleinen Gruppenküche. Nach dem Essen wird abgewaschen.
Also ich lasse jetzt Wasser ins Becken laufen, weil das auch nachhaltiger ist. Also unter laufendem Wasser soll man nicht spülen. Habe ein bisschen Spülmittel reingegeben. Spüle jetzt als erstes die Gläser.
In der Cafeteria und auf den Gängen sind einige Mitarbeiter aus dem Hauswirtschaftsteam von Nadja Buchraui-Gretter mit Putzmaschinen für die Böden unterwegs. Wie immer vor Wochenende.
Also meine Richtschnur ist, so wenig Gefahrstoffe wie möglich und so umweltschonend, wie es nur irgendwie geht.
Das gilt für alle Reinigungsmittel, die in der Klinik verwendet werden. Und so empfiehlt sie es auch Privathaushalten. Enthält ein Produkt Gefahrstoffe, muss das mit Symbolen gekennzeichnet werden.
Das sind dann die rot-weißen Schildchen, die man kennt, wenn man die Flaschen umdreht, damit man das erkennt.
Eine weiße Fläche mit einem Ausrufezeichen, umrandet von einem roten Quadrat, das auf der Spitze steht. So sieht das Zeichen für Reinigungsprodukte aus, die die Gesundheit gefährden können. Zu Hause sieht Nadja Buchraui-Gretter dafür nur einen Anwendungsbereich.
Das Einzige, wo sie nicht drum herum kommen, was einen Gefahrstoff betrifft, ist halt der Sanitärreiniger, den man eben fürs WC benutzt, weil sich dort Urinstein ablagern kann, Kalk natürlich durch das Wasser sich ablagern kann, wenn man zum Beispiel nicht regelmäßig die Toilette vielleicht reinigt, was man tun sollte. Eine tägliche Reinigung, zumindest mal mit der Bürste, wäre schon gut. Und insofern ist es dann auch gar nicht unbedingt notwendig, mit ganz scharfen Mitteln immer rangehen zu müssen. Wenn man da halt länger nichts gemacht hat, dann bleibt einem dann fast nichts anderes übrig. Also auch wirklich nur dann.
Die Regale im Drogeriemarkt stehen voller Putzmittel aller Art. Um es zu Hause sauber zu haben, genügen jedoch drei, meint sie.
Fürs Spülen reicht ein handelsübliches Spülmittel. Das können auch Eigenmarken der Drogeriemärkte beispielsweise sein. Die haben da inzwischen eine sehr gute Auswahl und haben ja auch entsprechende Ecolinien, so würde ich es jetzt mal sagen. Mit dem Spülmittel können sie alles machen letztlich. Und ein gutes Tuch, Wasser und Sanitärreiniger und den Allzweckreiniger. Wenn sie diese drei Sachen haben, sind sie eine perfekte Basis eigentlich, um den Haushalt komplett rundherum sauber halten zu können.
Das erwähnte gute Tuch sollte ein Mikrofasertuch sein, weil es Staub und Schmutz gut aufnimmt, ohne zu fusseln. Baumwolltücher haben andere Vorteile. Ein paar Tropfen Spülmittel, warmes Wasser und etwas Zeit wirken zum Beispiel auch bei angesetztem in Töpfen, Pfannen und Auflaufformen. Chemie, Temperatur, Zeit und Mechanik, also Scheuern. Das sind die vier Grundfaktoren der Reinigung, die der Sinnersche Kreis beschreibt. Der Abwasch ist anschließend eine Kleinigkeit. Was hält Nadja Buchraui-Gretter von Hausmitteln wie Essig oder Zitronensäure?
Mit Essig bin ich immer ein bisschen vorsichtiger, muss ich sagen. Das empfehle ich nicht so gerne, weil man da sehr materialschädigend arbeiten kann. Also Kunstoberflächen oder auch Gummidichtungen werden dadurch porös, was dann wiederum bedeutet, dass diese porösen Stellen ein guter Nährboden für Keime darstellen kann. Zitronensäure auch wirklich benutze ich maximal zum Wasserkocher entkalken oder für die Kaffeemaschine zum Entkalken. Ansonsten können auch Ablagerungen gut mit, also gerade in der Toilette beispielsweise, können wir auch so einen Pumistein benutzen, das ist wie so ein Wimsstein, auch chemiefrei arbeiten, das geht auch, da muss man halt nur ein bisschen Mechanik anwenden, geht aber ganz gut. Ansonsten werden sie dann gut aufgestellt.
Herr Held, würden Sie das auch so sagen, dass eigentlich jedes Zuhause mit Spüli, einem Allzweckreiniger, einem Sanitärreiniger und ein paar guten Tüchern, also Mikrofasertüchern, gut aufgestellt ist.
Ja, das würde ich auch ganz klar bestätigen. Man kann natürlich überlegen, ob man noch Scheuerpulver oder Scheuermilch dazu nimmt. Die Kollegin im Beitrag hat ja gesagt, dass sie eben einen Scheuerstein nimmt. Das gibt es natürlich auch. Aber damit kommt man eigentlich sehr gut aus. Also wichtig ist wirklich nicht nur die Wahl des Reinigers, sondern auch wirklich des Putzwerkzeugs. Und darüber wird sich leider irgendwie zu selten Gedanken gemacht, weil natürlich sich die Reiniger immer wieder neu verkaufen und dafür mehr Marketing gemacht wird. Aber mit guten Mikrofasertüchern habe ich schon selbst ohne Putzmittel eine sehr hohe Reinigungsleistung. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen wie Aktivkohle vorstellen. Die sind also sehr fein, die Fasern, haben eine riesige Oberfläche und halten Schmutz von sich aus sehr gut fest. Also das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Da kann man mit wenig Reiniger viel erreichen. Man muss natürlich gucken, dass man die richtige Härte hat von diesen Mikrofasertüchern, weil es gibt empfindliche Kunststoffoberflächen, die durch die harten Mikrofasern schon teilweise zerkratzt werden können. Da muss man also ein besonders weiches Mikrofasertuch nehmen und für richtig hartnäckige Verschmutzungen durchaus so eine Art Bimsstein oder ein Scheuerschwamm gibt es ja auch in verschiedenen Härtegraden. Damit kann ich eine ganze Menge an aggressiven Reinigern auch einfach einsparen.
Und woran erkenne ich so ein gutes Mikrofasertuch? Also Sie haben ja jetzt schon gesagt, ein weiches ist meistens ganz gut. Also steht das da drauf? Ich habe da ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet. Ich habe einfach Mikrofasertuch gekauft, wo Mikrofasertuch drauf stand.
Ja, das ist immer so ein bisschen gemischt. Also es gibt Anbieter, die es auch wirklich draufschreiben, für welche Oberflächen es geeignet ist. Da würde ich auch drauf achten. Und manchmal findet man aber tatsächlich Angebote, wo einfach nur steht Mikrofasertuch. Da sollte man dann ein bisschen kritischer sein und vielleicht bei empfindlichen Oberflächen mal ganz vorsichtig an der Ecke, wo man es nicht sieht, putzen und gucken, macht das schon einen Kratzer oder nicht. Aber besser ist, wenn es gleich drauf gedruckt ist. Kann man einfach drauf achten.
Mhm. Herr Bernhard, Frau Burawi-Gretta hat gesagt, im Klo kommt man nicht um ein scharfes Reinigungsmittel drumherum. Womit machen Sie denn bei Clara Grünen das Klo sauber?
Wie gesagt, also in den Privatwohnungen benutzen wir zur Unterstützung halt unseren Allzweckreiniger. Der ist halt auf Zitronensäurebasis. Mhm. Man muss dazu sagen, also fand ich gerade richtig toll. Also diese Empfehlung von dem Pumistein, den benutzen wir auch. Ja. Das sind die Lösungen, die man wirklich mit Kraft mit der eigenen Hand irgendwie hinbekommt.
Kalkstein also Mechanik
genau.
Aus dem Sinnerschen Kreis.
Genau. Und diese Produkte, wie diesen Allzweckreiniger, den wir bei uns für auch den Sanitärbereich benutzen, auf Zitronensäurebasis, der ist halt zur Unterstützung. Da, wo es wirklich vielleicht nicht mehr weggeht. Ja. Ansonsten bin ich auch total bei der Dame, also und bei dem Herrn, der gerade vor mir gesprochen hat.
Herr Held?
Entschuldigung. Dass wirklich viel zu wenig auf die Materialien achtet wird. Da sollte viel mehr Fokus drauf gelegt werden. Bei uns dient es auch eher zur Unterstützung und wir investieren auch viel mehr in gute Produkte, Mikrofasertücher, Pumisteine, solche Dinge, um unseren Mitarbeitern den Job ein bisschen leichter zu machen und weiterhin so wenig wie möglich Chemie zu verwenden. Ja.
Das, also wie Sie Ihre Reiniger mischen, ist ja bei Clara Grün jetzt nicht ein Betriebsgeheimnis. Ne? Sie haben jetzt gesagt, der Kloreiniger ist auf Zitronensäurebasis. Was ist denn da noch drin?
Da ist nicht mehr drin.
Ach so, das ist nur Zitronensäure.
Genau,
okay. Herr Bockmühl, was halten Sie denn davon? Glauben Sie, dass man ein Klo mit nur Zitronensäure gut sauber kriegen kann?
Ja, das geht schon im Prinzip. Man muss halt immer wissen, was man tut. Das ist bei der Chemie und also vielleicht sollte man an der Stelle mal sagen, Zitronensäure ist natürlich auch Chemie. Die Frage ist immer, klar. Wo die herkommt. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, ist zu sagen, also auch natürliche Chemie ist nicht ungefährlich. Also Orangenöl zum Beispiel, das ist ja auch so ein Produkt, was viele als sehr natürlich und gut empfinden. Das ist eins der stärksten Allergene, die wir so nutzen können. Da muss man extrem vorsichtig mit sein und eben auch mit Essigessenz und so weiter. Also das muss man vielleicht mal klarstellen. Ne? Also Chemie ist schon wichtig beim Reinigen. Man kann natürlich Mechanik anwenden und man muss halt wissen, was man tut. Und wir sind auch viel mit den Studierenden im Internet unterwegs und hatten da gerade auch ein sehr schönes Projekt, zum Beispiel mal solche Mythen im Internet zu hinterfragen. Und da wird dann zum Beispiel geraten, Zitronensäure mit Natron zu mischen. Und das ist dann chemisch einfach so, als wenn ich dann irgendeine Salzlösung mache am Ende. Ja? Also dieser niedrige pH-Wert der Zitronensäure, das ist ja das, was mir beim Kalklösen hilft im Bad und WC. Und wenn ich da irgendwie andere Chemie zugebe, die mir diesen pH-Wert kaputt macht, dann habe ich am Ende gar nichts gewonnen. Dann kann ich natürlich durch Schrubben immer noch vielleicht den Schmutz wegkriegen, aber dann kann ich es auch mit Wasser machen. Das heißt, man muss wissen, was man tut. Ja, eine Firma wie Clara Grün weiß das natürlich. Aber das ist halt für Verbraucherinnen und Verbraucher nicht immer so. Glücklicherweise haben wir ja diese Sendung heute. Aber man sollte sich einfach gut informieren. Und zwar vielleicht nicht bei YouTube, sondern auf Seiten wie Umweltbundesamt, Verbraucherzentrale, wenn man dann wirklich wissen will, was man machen kann, um das vernünftig hinzukriegen am Ende.
Wir haben die erste Hörerin in der Leitung aus dem Raum Lübeck. Was ist Ihre Frage?
Guten Morgen in die Runde zunächst einmal. Ich habe keine Frage, sondern ich hatte angegeben, wie ich es halte, um meinen Haushalt sauber und rein zu bekommen. Und im Prinzip halte ich mich an das, was die Herren vorgeschlagen haben, eine Minimalauswahl an Produkten.
Was haben Sie denn da?
Ein ganz normales, biologisches Spülmittel, ein biologisches Mittel für die Toilettenreinigung, für die tägliche Toilettenreinigung.
Also biologisch abbaubar, das steht da drauf.
Genau. Mhm. Und für den Fußboden verwende ich auch Spülmittel, zum Fensterputzen ebenfalls einen Schwamm und Ledertücher. Und zum Klarspülen verwende ich dann Spiritus. Das macht die Fenster schön blank. Herkömmlichen Fensterputzmittel, die entwickeln manchmal so einen Film auf der Fensterscheibe. Mhm. Das fällt dann durch den Spiritus, verändert sich das sehr positiv. Ja, und für hartnäckigere Sachen wie Kalk, wenn sich das dann mal etwas ansammelt, da verwende ich Zitronensäure, Essigsäure weniger, weil das so bei der Behandlung dann auch so Dämpfe freisetzt, die dann in die Lunge gehen. Das ist ja nicht besonders angenehm.
Herr Gast, und, vielleicht können wir den Herrn Gast dazu fragen, was er von dem Spiritus für die Fenster hält und auch von dem Essigreiniger, bei dem sich eventuell Dämpfe entwickeln.
Da ist genau das Problem angesprochen worden. Der Spiritus und auch die Essigsäure sind flüchtig. Das sind sogenannte VOC. Das sind flüchtige organische Bestandteile und die belasten die Innenraumluft und demzufolge sollte man solche Stoffe möglichst nicht in den Produkten haben. Deswegen sind wir auch kein Freund der Verwendung von Essig, wie es vorhin schon mal angeklungen ist, und auch nicht der Verwendung von Spiritus. Beim Fensterputzen hat es den Vorteil, die Fenster sind offen, das heißt, es nebelt gleich aus. Allerdings, wenn man den Spiritus eben anderweitig einsetzen würde, dann würde man das in der Wohnung behalten. Deswegen sind wir da nicht so begeistert von.
Also Sie würden es beim Spüli belassen, das würden Sie empfehlen?
Genau, wir würden es einfach mit Spülmittelwasser machen und mit dem Abzieher. Das funktioniert auch tadellos.
Ja, alles klar. Vielen Dank für Ihre Frage. Wir haben nämlich auch schon den nächsten Hörer in der Leitung, Herr Gens aus Kiel. Und Sie haben eine Frage zum Thema Raumluft.
Ja, schönen guten Tag. Genau, Kai Gens aus Kiel. Es ist keine direkte Frage, sondern in erster Linie auch eine Anmerkung.
Und ja, zwar, auch gerne. Her damit.
Als Sie das Thema so in den Raum geworfen haben heute mit Ihrer Sendung, da fiel mir das direkt ein Thema Raumluftqualität und Raumlufthygiene. Und da ist es so, dass ich bei mir zu Hause so einen gängigen Luftreiniger habe von einem großen Hersteller. Und der zeigt mir sehr genau an. Also,
ein Gerät.
Ein Gerät, genau. Mhm. Ein Lüfter, der aber auch mit einer App mir sagen kann, was ich für Schadstoffe in der Luft habe in meiner Wohnung. Und da geht es um PM 2,5, PM 10, das ist eine Partikelgröße, und auch um diese sogenannten VOX, die jetzt eben schon angesprochen wurden. Und das ist für mich als Laie ist es erstmal sehr interessant. Gerade auch als Pollenallergiker ist es natürlich auch spannend, weil dieses Gerät einem schon sagen kann, wie viele Pollen man ungefähr in der Atemluft hat. Und ich habe mich damit befasst mit dem Thema, weil es einfach sehr spannend ist, wenn man nach dem Putzen meinetwegen Schadstoffe einfach in der Luft hat. Also dieses Gerät merkt das, ohne dass ich ihm irgendwas sage, merkt er, dass da Partikel in der Luft sind und flüchtige Stoffe. Und
wobei, ist Ihnen das aufgefallen? Haben Sie auch mit Essig oder Spiritus hantiert?
Ja, genau. Also Essig, da hatte ich eigentlich bisher immer keine Bedenken, habe da also auch nicht so ein Auge drauf geworfen. Man mag das natürlich nicht einatmen, aber ich denke, da ist die Gesundheitsgefahr einfach nicht so riesig. Mag ich mich irren, aber in erster Linie bei so chemisch aggressiven Dingen. Und eigentlich bin ich auf dieses Thema schon viel früher gestoßen, ohne dass ich es wusste. Als ich mal ein Zimmer gestrichen habe mit herkömmlicher Farbe, hatte ich eine ganz schlimme Hautreaktion. und habe mich gefragt, wo das wohl herkommen mag. Habe einfach gegoogelt und habe gesagt, okay, das könnten Konservierungsstoffe sein. Dann habe ich eine Woche später einen anderen Raum gestrichen und hatte diese Reaktion nicht, weil ich eine hypoallergene Farbe genommen habe. Und dann bin ich letztendlich darauf gekommen, dass das dieser Stoff Isociazolin, glaube ich.
Mit einem komplizierten Namen.
Ein Stoff. Ja, sehr kompliziert, genau. Und dieser Stoff ist ein Konservierungsmittel, auch in Kosmetika und so weiter. Und seitdem lasse ich das weg, auch in Shampoos und so weiter, weil es tatsächlich noch verwendet wird. Und ich muss sagen, meine Haut hat da deutlich von profitiert. Also will ich sagen, vom Thema Lufthygiene bin ich wirklich weiter vorgedrungen und habe gesagt, ich stelle mein Leben jetzt um, was auch Shampoos angeht und so weiter. Und da wollte ich einfach mal vielleicht doch die Frage in den Raum werfen, für wie wichtig Sie das Thema insgesamt halten. Also jetzt meine
Raumluft. Genau, Raumluft also und Lüften vielleicht auch. Ja, der genau. Herr Held könnte dazu was sagen. Welche Rolle spielt das?
Ja, vielen Dank erstmal für Ihre Beobachtung und Ihre Schilderung. Das ist ein wirklich wichtiges Thema, was Sie da aufwerfen. Wir machen ja von der Verbraucherzentrale NRW auch die Schadstoffberatung und genau da haben wir eben regelmäßig Nachfragen zu diesen Isothiazolinonen, so heißen die Substanzen. Das sind diese Konservierungsstoffe, die in Farben, aber auch in Kosmetika drin sind, teilweise eben auch in Putzmitteln bewusst zugesetzt werden, auch teilweise in einer höheren Dosierung, um dann quasi ein bisschen desinfizierend zu wirken. Und das sind eben auch Stoffe, die massiv Allergien hervorrufen. Und ja, wenn man das dann bemerkt an der eigenen Haut, dann ist es natürlich irgendwie auch schon ein bisschen zu spät. Aber die Produkte werden halt verkauft. Und wir raten irgendwie auch wirklich davon ab, Produkte damit zu holen. Also das ist einfach gar nicht nötig, das im Alltag zu haben, weil die Wandfarbe trocknet ja auch so. Und dann brauche ich da keinen Konservierungsstoff mehr drin. Und bei den Putzmitteln natürlich auch nicht. Und deswegen, ja, also hypoallergene Farben, Waschmittel, und so oder beziehungsweise auch einfach Reinigungsmittel mit dem blauen Engel oder auch Wandfarbe sind da auf jeden Fall eine gute Wahl, weil eben auf viele Stoffe verzichtet wird. Also das ist schon ein immer zunehmendes Thema, Allergien generell durch Duftstoffe und Konservierungsstoffe, auch jenseits von den Putzmitteln. Also da sollte man wirklich drauf achten. Und der beste Tipp, den haben Sie ja auch gerade selbst gegeben, ist einfach nach dem Putzen oder nach der Anwendung von irgendwelchen anderen Haushaltschemikalien, wenn es sich nicht vermeiden lässt, einfach die Wohnung ordentlich lüften, dann ist es größtenteils raus.
Herr Gast, können Sie vielleicht noch was dazu sagen, wie man erkennt, ob diese Stoffe drin sind? Also steht das drauf auf den Produkten? Sie haben ja eben schon mal gesagt, bei Waschmitteln zum Beispiel muss es nicht draufstehen. Und wie ist so die Gesetzeslage dazu? Also müssen die Hersteller da nicht Angaben machen? Können Sie uns da
doch, doch, die Konservierungsmittel stehen in jedem Falle auf der Verpackung. Das ist eine gesetzliche Regelung in der EU. Das heißt, wenn dort ein Methylisothiazolinon oder Chlormethylisothiazolinon drin ist, dann steht das tatsächlich namentlich drauf. Das ist zum Allergikerschutz gegeben. Weiterhin sind auch allergene Duftstoffe auf der Verpackung kennzeichnungspflichtig, die dann ab einer Konzentration von 0,01% im Produkt, da würden Sie also auch die Stoffe aus dem Orangenöl, das Limonen wiederfinden als Stoff oder Citral oder Geraniol oder ähnliche potenziell allergene Duftstoffe. Das sind übrigens auch Stoffe, die Sie dann bei den VOC mitmessen würden. Das haben Sie tatsächlich dann auf der Verpackung. Und eine Volldeklaration, wie man sie sonst von Kosmetika kennt, die können die Verbraucher tatsächlich auch im Internet finden. Leider nicht auf der Verpackung im Augenblick. Da sind wir noch ein bisschen am Kämpfen, dass das vielleicht mal kommt.
Aber da reicht der Platz nicht auf der Verpackung wahrscheinlich.
Das ist immer die Mitteilung, die wir auch kriegen, ganz hervorragend.
Sagt der Hersteller. Ja.
Aber das ist tatsächlich, der Allergikerschutz ist da tatsächlich groß geschrieben bei diesen Produkten. Das ist dort gegeben.
Alles klar. Ja, vielen Dank, Herr Gens. Noch einen schönen Tag für Sie.
Ja, wünsche ich Ihnen auch.
Und wir haben noch einen Anrufer, eine Anruferin.
Ja,
Frau Franke,
richtig.
Guten Morgen. Ja, dann schießen Sie los mit Ihrer Frage. Dann will ich Sie nicht weiter
rauszögern. Ich benutze für die Toilette diese Tabs. Und ich wollte mal fragen, ob es sie auch für die Bodenreinigung, also die so einen Universalreiniger gibt. Weil das spart ja sehr viel Plastik, immer die Flaschen. Auch der Transport, das ist ja meistens nur Wasser, das Flüssige, ne? Also der flüssige Reiniger. Und ja, das belastet ja auch die Umwelt, dieses ganze Wasser zu transportieren, ne? Und deshalb, ich würde gerne das auch als Universalreiniger
aber
nehmen.
Aber die Tabs, genau, aber die sind doch auch nochmal in Plastik verpackt, oder? Einzeln. Oder haben Sie da welche gefunden ohne extra Verpackung?
Nee, nicht. Aber trotzdem, das sind ja, ist ja sehr viel dünner als so eine Flasche, ne?
Ja,
alles klar. Und vor allem in der Flasche ist ja fast nur Wasser drin, ne?
Das ja, scheint zumindest so. Herr Gast, vielleicht können Sie da von Seiten des Umweltbundesamtes nochmal sagen, wie das ist mit Verpackung bei Wasch- und Putzmitteln. Sie haben ja schon gesagt, Waschmittel sind Sie eher so für fest statt flüssig. Wie ist es denn bei Reinigungsmitteln? Da gibt es ja jetzt auch immer mehr Produkte, die man in Pulverform kaufen kann und dann zu Hause selber anmischen mit Wasser.
Genau, ich ging jetzt auch davon aus, dass es sich um ein Produkt handelt, das man denn zu Hause auflöst, weil ich habe mir dann erstmal im Geist die Frage gestellt, wie ich mit dem Tab jetzt die Toilette reinige. Aber nein, es gibt tatsächlich Produkte, die Sie in fester Form kriegen können, entweder verpresst als Tabletten oder auch als Pulver, teilweise nochmal extra verpackt, denn in etwas Papier oder einfach nur drei so eine Tabs in einem Pappkarton. Und es ist tatsächlich so, dass wir dann sagen, ja, das ist hervorragend, dass es solche Produkte gibt, weil es ist im Prinzip das Optimum bei der Konzentratherstellung, indem man einfach kein Flüssigkonzentrat hat, das man in Kunststofffolie einschweißt, sondern tatsächlich ein Pulver, das man dann auflöst. Es ist allerdings auch so, dass man denn, wenn man diese Produkte mehrfach verwendet, dass man die Flasche auch zwischendrin mal reinnehmen muss, in der man nämlich das wieder anrührt. Sonst sind wir bei Herrn Bockmühl, nämlich mit den gut abbaubaren Inhaltsstoffen, die dann einen Nährstoff für die Bakterien bilden. Und wenn Sie die Flasche nie zwischendrin reinigen und immer wieder bloß einen Tab reinwerfen oder das Pulver reinkippen und Wasser draufhauen, dann wachsen auch in dieser Flasche dann Keime. Und demzufolge haben Sie dann wieder das Problem, dass Sie mehr Keime ausbringen, als Sie Reinigungsmittel zum Schluss haben. Also deswegen ist auch, wenn man diese Produkte verwendet, das zwar sehr gut von dem weniger Verpackungsmüll, den man produziert, aber man muss auch auf die Hygiene da ein bisschen gucken, dass man auch, wenn man die produziert, eben die Produkte, die Flaschen wieder reinigt, damit die Basis an Bakterien beim Start nicht zu groß ist.
Herr Bockmühl,
ja, gibt's die nicht? Ich habe noch eine Frage dazu.
Ja, Anschlussfrage.
Also ich weiß bis jetzt nur von einer Firma, die das im Internet vertreibt und die ist auch ziemlich teuer. Aber so die normalen...
Ich habe es auch schon im Drogeriemarkt gesehen.
Ich wollte es gerade sagen, Sie kriegen...
Ja, gehen Sie noch mal gucken. Also oder fragen Sie sich durch.
Ich habe es tatsächlich in allen Drogerieketten gefunden, als Konzentrate, als Eigenmarken auch.
Also ich habe jetzt neulich bei Rossmann gefragt, die haben gesagt, die haben es nicht.
Dann probieren Sie noch mal einen anderen Markt aus, also ja, da werden Sie sicher fündig. Machen Sie denn Ihre Flasche zwischendurch dann sauber, so wie der Herr Gast das empfohlen hat?
Ich habe es ja noch nicht benutzt, weil ich es ja noch nicht habe. Aber meine Frage ist, geht auch eigentlich dahin, diese fürs WC, die braucht man ja auch nicht in der Flasche auflösen, und dann, sondern die wirft man einfach ins WC, kann man das nicht einfach in einen Putzeimer werfen, so ein Tab. Oder man teilt ihn dann, wenn es zu konzentriert ist.
Der Herr Bockmühl vielleicht.
Dass ich gar keine Flasche brauche.
Ja, also tatsächlich, es gibt diese Tabs auch fürs WC, die man dann einfach ins Klo wirft. Die haben aber, wenn man ehrlich ist, keine besonders große Reinigungswirkung. Die meisten machen da eher ein bisschen Show, weil sie aufschäumen. Mhm. Und da muss man auch wieder sagen, der Schaum...
Das heißt nicht unbedingt was.
Nein, also tatsächlich ist natürlich so der Schaum so ein bisschen ein Indikator dafür, dass da sich was tut. Aber der Schaum speziell jetzt in diesen Produkten ist häufig wirklich ein bisschen Show. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall lieber zu einem konventionellen Reiniger greifen. Und Klobürste.
Oder?
Und dann eben auch mit der Klobürste mithelfen, ja.
Herr Bockmühl, ich würde ganz gerne kurz nochmal auf was eingehen, wo wir eben drüber gesprochen haben. Und zwar die Flaschen, die man benutzt für so Reinigungstabs. Der Herr Gast hat gesagt, die muss man regelmäßig sauber machen. Wie mache ich die sauber und was für Flaschen benutze ich da?
Ja, also wie mache ich die sauber, ist eigentlich relativ einfach. Herr Gast hat es auch gesagt, wichtig ist, dass keine Produktreste drin sind. Das heißt, das kann ich schon einfach mit Wasser ausspülen. Die Frage, welche Flasche benutze ich, ist tatsächlich genauso wichtig. Denn da sollte man unbedingt darauf achten, dass man wirklich die passende Flasche benutzt. Das heißt, wenn ich einen Nachfüllpack habe oder eben so einen Tab, dann sollte die Flasche tatsächlich schreiben, was drin ist. Denn wie gesagt, wir haben es schon gesagt, es ist nicht immer ungefährlich, was drin ist, selbst wenn es biologisch ist. Und im Zweifel muss ich vielleicht die Giftnotrufzentrale anrufen und dann kann ich auf der Flasche genau ablesen, was mein Kind vielleicht verschluckt hat, und dann können die Kollegen dort auch entsprechend reagieren. Deshalb ganz wichtig natürlich, genau die Flaschen nutzen, die dafür vorgesehen sind, und keine anderen.
Okay, und sauber machen, Sie haben jetzt gesagt, einfach mit Wasser ausspülen. Ist egal, wie warm das Wasser ist oder besser in die Spülmaschine und bei 60 Grad durchlaufen lassen? Oder?
Ja, das mit der Spülmaschine, das werden die meisten Flaschen für Reinigungsmittel nicht wirklich aushalten. Es sei denn, es ist vielleicht explizit gekennzeichnet, dann kann man das natürlich machen. Ansonsten reicht aber wirklich Wasser. Der Sinnersche
Kreis.
Weil
die aus Plastik sind und die dann schmelzen ein bisschen in der
Wärme. Genau, also das Plastik, was da benutzt wird, das hält die Spülmaschine nicht unbedingt aus. Mhm. Ansonsten gilt natürlich der Sinnersche Kreis. Wir hatten es vorhin schon gesagt, wenn ich das nicht rauskriege mit kaltem Wasser, nämlich warmes, das funktioniert. Oder auch ein bisschen länger, das ist die Zeit. Und zur Not halt auch mal mit der Spülbürste oder einer Flaschenbürste rein. Mechanik hilft halt auch. Irgendwann kriege ich die dann so sauer.
Alles klar. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung, Herr Tietz aus Hannover. Sie haben was Neuartiges entdeckt im Drogeriemarktregal. Erzählen Sie uns davon.
Ja, guten Morgen. Ob das neuartig ist, weiß ich nicht. Für mich ja.
Wir kannten es nicht.
Das ist von Persil sowas Ähnliches wie Tabs, bloß länger, so ungefähr 6 cm oder 8 cm und 2 cm dick. Und dann auch von Dr. Beckmann so ein Blättchen. Groß wie eine Postkarte, denke ich. Das kann man, tut man direkt in die Wäsche rein. Da wollte ich bloß mal wissen, ob das okay ist. Also das Spülfach bleibt dann jedenfalls sauber bei mir bei der Waschmaschine.
Ja, Herr Bockmühl, Sie haben sich geregt. Sie wollten dazu.
Ja, ich kann da gerne was zu sagen. Also erstens, generell funktionieren die Produkte natürlich, aber man muss da bestimmte Sachen bedenken. Also die Idee, das Ganze direkt in die Waschmaschine zu tun, ist gut, muss man sagen. Da gibt's aber natürlich auch Dosierhilfen, mit denen man das direkt machen kann. Da braucht man keine speziellen Produkte für, damit die Einspülkammer sauber bleibt. Der kritische Punkt ist meines Erachtens ein anderes, und zwar, dass ich das nicht vernünftig dosieren kann. Also wir hatten es vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen, vielleicht müssen wir das nochmal machen. Gerade bei Waschmittel ist es extrem wichtig, dass ich das vernünftig dosiere. Das heißt, nach der Verschmutzungsgrad, nach der Wasserhärte, und das kann ich auf einem normalen Waschmittel hinten auf der Verpackung nachschauen. Bei den Blättern, naja gut, die kann ich vielleicht nochmal in der Mitte durchschneiden, aber diese vorportionierten Waschmittel, da habe ich halt eine Portion und dann muss das irgendwie klappen. Und insofern ist das nicht gut, weil zu wenig dosieren ist genauso schlecht wie zu viel. Und das kann ich eben mit diesen Produkten wirklich nicht gut kontrollieren.
Aber wo bleibt die Verpackung? Also bei diesen Persil-Geschichte, das ist ja so, naja, ich weiß nicht, ob das Plastik ist oder Zellophan. Mhm. Das nimmt man ja nicht raus, das schmeißt ja mit dem Ding da rein. Und wo bleibt das Papier oder was es ist von dem Beckmann, das weiß ich ja natürlich auch nicht.
Mhm, genau, also das sind tatsächlich, es ist tatsächlich kein Papier, sondern es sind bestimmte Polymere, also es ist Plastik, das allerdings wasserlöslich ist. Die kennt man auch von den Tabs für die Spülmaschine. Und tatsächlich wissen wir nicht, wo das bleibt. Also das geht tatsächlich ins Abwasser. Und das ist so ein Punkt, wo auch die Forschung noch nicht so ganz sich im Klaren ist, was damit in der Kläranlage passiert und in der Umwelt. Das heißt, da sollte man vielleicht auch noch ein bisschen abwarten, bis wir wirklich besser wissen, ob das ein umweltverträgliches Produkt ist oder nicht. Das gilt für wasserlösliche Folien um die Produkte. Das gilt aber eben auch für die Blätter, die diese Kunststoffe als Trägermaterialien nutzen.
Gut, herzlichen Dank.
Danke Ihnen, Herr Tietz, und noch einen schönen Tag für Sie. Wir erweitern unsere Runde jetzt noch um eine weitere Person. Mein Kollege Sebastian Moritz hat nämlich die ganze Sendung über unser Telefon und unser E-Mail-Postfach im Blick gehabt. Und da sind auch noch einige Fragen von Hörern und Hörerinnen angekommen. Und dazu noch ganz kurz der Hinweis an die Gäste. Halten Sie Ihre Antworten bitte möglichst kurz und unkompliziert, damit wir noch möglichst viele Fragen unterkriegen. Herr Moritz, schießen Sie los.
Ja, wir bleiben vielleicht beim Thema Umweltverträglichkeit. Ein Thema, das hier schon mehrfach jetzt angesprochen wurde, sind Mikrofasertücher zur Reinigung. Und Elisabeth Hohl aus Engstringen schreibt uns, ich frage mich, was mit dem Abrieb der Mikrofasern passiert, die im Abwasser landen? Und was ist dann später mit der Entsorgung der Tücher? Also ist das umweltschädlich, ist Ihre Frage.
Der Herr Held vielleicht. Könnte dazu was sagen?
Ja, also die Frage ist natürlich absolut berechtigt. Wir sprechen ja auch viel über Mikroplastik im Moment. Dieser Abrieb landet natürlich dann irgendwo im Abwasser. Das ist ganz klar und geht dann in die Kläranlagen und landet letztendlich größtenteils im Klärschlamm. Der Klärschlamm wird immer mehr verbrannt, um eben auch Schadstoffe zu eliminieren. Das heißt, das Mikroplastik wird damit eliminiert. Die Gegenfrage ist aber eigentlich, sind Baumwolltücher denn unbedingt besser? Natürlich ist die Baumwolle in der Umwelt dann abbaubar, aber in der Produktion, muss man sagen, hat Baumwolle auch viele Probleme. Menschenrechtsverletzungen, braucht sehr viele Pestizide, auch viele Chemikalien in der Bearbeitung, sodass man gar nicht sagen kann, Baumwolle ist jetzt die günstige Alternative, dann besser Mikrofasertücher, weil ich damit auch viel andere Stoffe einspare, ist dann doch ökologisch vorteilhafter. Aber zum Nulltarif gibt es leider gar nichts.
Ich denke nur immer so, ich habe ja vielleicht ein altes Handtuch aus Baumwolle übrig. Und bevor ich das jetzt einfach so in den Müll schmeiße, könnte ich daraus ja noch einen Putzlappen machen. Was halten Sie davon?
Kann man auf jeden Fall machen. Man kann damit immer noch sehr gut putzen. Aber wenn ich wirklich effizient putzen will, dann komme ich eigentlich an guten Putzwerkzeugen, also Mikrofasertüchern und anderen Hilfsmitteln, eigentlich nicht vorbei. Weil damit spare ich ja auch wirklich eine ganze Menge anderer Putzmittel dann ein, an Reinigungsmitteln und eben ja auch Zeit letztendlich.
Alles klar, vielen Dank, Herr Moritz.
Wir bleiben vielleicht bei den Putztüchern. Katrin Björk hat entdeckt, dass zunehmend Einwegputztücher im Handel zu kaufen sind. Und sie sieht das kritisch, weil sie sagt, die landen auch im Müll, produzieren sehr viel Abfall. Will aber auch wissen, ist das hygienischer? Also kann das sinnvoll sein, solche Einwegtücher zu nehmen oder eher am Ende dann doch nur umweltschädlich?
Der Herr Bockmüll vielleicht, da geht es doch Richtung Mikrobiologie mal wieder.
Genau, also hygienischer sind die nicht, weil die normalen Putztücher oder die allermeisten hoffentlich sollte man bei 60 Grad waschen können. Das heißt, das ist hygienisch völlig in Ordnung. Und ansonsten ist es natürlich ein Abfallproblem und deswegen ist das mit den Einwegtüchern wahrscheinlich nicht so eine gute Idee.
Ja, dann haben wir ganz viele Fragen zu ganz konkreten Stellen im Haus, die geputzt werden sollten, zum Beispiel im Badezimmer. Claudia Dickmann fragt, gibt es den ultimativen Trick, um Fugen im Bad zu säubern? Also sie denkt da zum Beispiel an das Silikon, aber auch an die Fugen zwischen den Kacheln.
Vielleicht hat der Herr Bernhard da einen Tipp. Da würde mich interessieren, wie weit man mit so natürlichen Reinigern kommt bei solchen Problemen.
Nicht so weit, würde ich sagen. Da benutzen wir auch eher wieder den Pumistein. Solche Geschichten läuft eher über mechanische Sachen. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Auch für so Fugen sollte man unbedingt mal ausprobieren. Da, wo Fugen schon rauskommen oder Silikonfugen, vielleicht drüber nachdenken, die auch ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach zu ersetzen.
Habe ich auch gerade gedacht, Herr Bockmüll. Sie haben sich auch geregt, also Silikonfugen denke ich auch, wenn die durch sind, dann muss man die austauschen, oder?
Ich habe mich deswegen geregt, weil das teilweise auch ein hygienisches Problem ist, weil wir haben halt Schimmelbildung in den Fugen, genau. Den kriegt man tatsächlich schlecht wieder weg, aber man kann dem sehr gut vorbeugen, indem man einfach die Dusche trocken macht. Das ist wieder das Thema Feuchtigkeit entfernen, das ist zwar lästig nach dem Duschen, hilft aber auch sehr gut.
Also abziehen und vielleicht auch noch mit dem Tuch nachwischen.
Ja,
wir bleiben im Badezimmer. Gustavo Glänzer schreibt, ich bin vor kurzem umgezogen und das Klo, ein Flachspüler, hat unten am Boden im Wasser bereits eine ziemlich dunkle, dicke Kruste. Muss ich das mechanisch angehen oder welche Methoden gibt es da?
Okay, ich brauche erstmal Aufklärung, was ein Flachspüler ist. Kann das jemand von Ihnen beantworten?
Ich gehe mal davon aus, dass es kein... wasserführendes Toilettenbecken ist, wo das direkt reinfällt, sondern eins, wo dann so tatsächlich Podest. Das Häufchen wieder obendrauf liegen bleibt. Ah, ja. Und wenn dort das Wasser stehen bleibt und dann beginnt zu verdunsten, dann haben Sie natürlich Kalkabscheidung. Ganz klar. Und im Normalfall würden Sie dort mit einem sauren Reiniger gegen vorgehen. Auch mit Zitronensäure funktioniert das, wenn Sie die als Reinigungsmittel eben längere Zeit drin einwirken lassen. Das ist eine Frage der Zeit und der Menge. Also insoweit würden wir da tatsächlich sagen, einfach einen WC-Reiniger auf Basis von Zitronensäure verwenden und den entsprechend lange einwirken lassen.
Wir haben noch eine Anruferin in der Leitung, die auch zum Thema Klo noch eine Frage hat. Frau Kortlang.
Ja, schönen guten Tag.
Hallo.
Genau, also in Praxen habe ich das häufig gesehen, dass auf den WCs in dem WC-Wasser die Farbe gelb oder blau rumschwimmt. Und da wollte ich, das sind so Kügelchen, die da irgendwo rumhängen und bei jeder Spülung anscheinend Farbe absondern. Und dann wollte ich wissen, was steckt dahinter? Ist das, macht das einen Sinn?
Und wie ist das mit der Umwelt vielleicht auch, ne? Herr Gast, ich glaube, das wäre wieder eine Frage an Sie.
Ja, ich bin total begeistert von der Frage, weil das sind genau die Produkte, die ich hasse. weil sie werden als WC-Einhänger zur Reinigung deklariert, sind aber eigentlich nicht reinigend. Weil wenn der Reiniger auf der einen Seite hängt, kann er auf der gegenüberliegenden Seite nicht reinigen. Das kann nicht funktionieren, aber er verhindert eben Ablagenbildung teilweise in dem Traps unten drin und deswegen wird er als Reiniger deklariert. Es sind
Unmengen. Also müsste ich den eigentlich schieben, so nach und nach, damit der in jeder Ecke mal hängt.
Eigentlich brauchen Sie den überhaupt nicht, denn Sie sollen ja das WC einmal die Woche richtig reinigen und dazu dann eben WC-Reiniger und eine Bürste nehmen, weil um Mechanik kommt man nicht herum, weil da immer was irgendwie antrocknet, spätestens auch vom Wasser und vom Kalk, also demzufolge aus meiner Sicht völlig überflüssiges Produkt.
Okay, Frau Kortlang.
Ich habe dann noch eine kurze Frage zu Weichspülern. Ich nutze die nie nicht und finde das auch wirklich sehr unangenehm, wie Menschen sich einlullen lassen von deren Duftstoffen, indem sie die Flaschen öffnen und so weiter. Also ich nutze Weichspüler nicht und wüsste ganz gerne mal, was die...
Wozu das gut sein soll.
Ja.
Ja, ich glaube, da hat der Herr Gast auch eine besondere Meinung dazu.
Oh, der Weichspüler kann sinnvoll sein, wenn er nicht parfümiert ist. Jetzt, ja, da werden sich alle wundern, dass ich das so sage. Und zwar für Neurodermitiker ist das Problem tatsächlich gegeben, dass die Wäsche möglicherweise die geschädigte Haut noch zusätzlich dann malträtiert. Und dafür sind die kationischen Tenside dann da, die ziehen auf die Faser auf, glätten die, damit das also weicher über der Haut gleitet, das ganze Textil. Es gibt Weichspüler eben auch in Duftstofffrei für Allergiker. Dann ist das okay. Und die normalen Weichspüler finden wir eben auch gruselig wegen der hohen Duftstoffmengen und weil das Abwasser stark mit Duftstoffen belastet. Und Sie finden die Duftstoffe jetzt auch in den Gewässern, auch der Kläranlagenablauf, der duftet immer hervorragend, weil es geht eben alles nicht raus.
Alles klar, gut. Vielen Dank, Frau Kortlagen, und noch einen schönen Tag für Sie.
Vielen Dank für Sie auch.
Darf ich Herrn Gast dazu was fragen?
Ja, klar, der Herr Bernhard ist das.
Genau, Herr Gast, können Sie bei diesem Produkt mir was erzählen über die Farbstoffe und was die ausmachen, gerade in Kläranlagen und so?
Witzigerweise, die Farbstoffe, die adsorbieren relativ gut, beziehungsweise sind teilweise auch abbaubar. Die Farbstoffe sind das kleinere Problem. Die Duftstoffe sind eher das Problem, selbst welche, die abbaubar sind, finden wir hinterher noch im Kläranlagenablauf. Also die Farbstoffe sind es da weniger, weil sie da auch sehr geringe Mengen drin haben und eine sehr starke Verdünnung hinterher. Und die Farbstoffe hätten Sie ja auch nicht gerne auf den Textilien, deswegen sind die da sehr sparsam.
Ja, vielen Dank. Ich muss die Chance ja mal nutzen, wenn ich mit studierten Leuten
sehr gerne, Herr Bernhard. Herr Moritz, Sie haben noch weitere Fragen per Mail.
Genau, weitere Fragen per Mail, auch zum Thema Wäsche waschen. Adelheid Buschner schreibt uns: Ich wüsste zum Thema der heutigen Sendung sehr gern, wie man die Wäsche behandeln muss, wenn Haushaltsangehörige Infektionen, wie zum Beispiel einen Nagelpilz haben. Also das betrifft die Wäsche von Socken oder der Bettwäsche oder der Handtücher. Sie benutzt da immer Vollwaschmittel bei 60 Grad. Reicht das, will sie wissen.
Herr Bockmühl, ich glaube, das geht wieder an Sie.
Ja, ist genau richtig. Vollwaschmittel bei 60 Grad. Also 60 Grad ist die Temperatur, den Mikroorganismen natürlich nicht gefällt. Und das Vollwaschmittel, da müssen wir vielleicht nochmal zu sagen, das muss eins in Pulverform sein. Da sind dann Bleichmittel auf Sauerstoffbasis drin und die funktionieren sehr gut. Was man vielleicht auch nochmal sagen muss, bei Infektionen in der Familie ist es aber auch bitte immer sinnvoll, nochmal den Arzt zu fragen, weil die wissen das auch, welche Wäsche sinnvoll ist und wie die gewaschen wird. Aber genau richtig gemacht.
Julia Svoboda aus München will wissen, welche Möglichkeiten gibt es, unangenehme Gerüche, vor allem Schweiß, wirklich effektiv aus der Wäsche bzw. aus der Waschmaschine rauszubekommen. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass das bisher nicht so gut klappt bei ihr.
Herr Bernhard, haben Sie da vielleicht einen Tipp? Weil ich meine, ich hätte schon mal gehört, Natron oder Backpulver oder sowas könnte da helfen.
Da habe ich also mit so einen Fällen...
Sind Sie überfragt?
Da
Sie
bin ich wirklich,
sind mehr beim Putzen.
Also unangenehme Gerüche in der Waschmaschine? Sind wir da wieder bei dem Punkt, dass vielleicht...
Auf Kleidung auch.
Ach so, auch auf Kleidung. Ja. Sind wir da vielleicht wieder an dem Punkt, dass da auch das Gerät vielleicht mal gereinigt werden müsste oder sich da vielleicht Sachen abgesetzt haben oder so?
Ich glaube, also, der Herr Bockmühl, der hat gerade aufgezeigt, der kann da Licht ins Dunkel bringen.
Ja, zumindest kann ich es versuchen. Wir haben ein bisschen was dazu geforscht tatsächlich auch. Also es gibt eigentlich so zwei Arten von Gerüchen. Das eine ist dieser muffige Geruch, so alter Lappen, sagt man manchmal. Das ist tatsächlich aus der Waschmaschine. Da hat der Bernhard recht, ne? Da ein bisschen um die Waschmaschine kümmern. Ich glaube, die Frage
ging... Was würde man da machen, ganz kurz?
Ja, tatsächlich auch vorbeugend das Wasser verdampfen lassen, also Einspülkammer aufmachen, Bullauge aufmachen, sauber machen und so weiter. Das ist gut. Auch ab und zu mal wirklich bei 60 Grad waschen. Das
aber ist, 60 Grad reicht, 95 ist Quatsch.
Genau, also tatsächlich haben viele Maschinen auch gar kein 95 Grad Programm mehr. Das ist schon gut. Ich glaube, die Frage ging eher Richtung Schweiß. Das ist tatsächlich ein bisschen komplizierter, weil viele Textilien, das sind so Funktionstextilien, auch gar nicht mehr bei so hohen Temperaturen gewaschen werden können.
Man hört aber ja auch immer, man muss es gar nicht so heiß waschen, weil die modernen Waschmittel ja alles super sauber kriegen und dann hat man halt trotzdem nachher ein muffiges Shirt in der Hand.
Ja, genau. Vor allen Dingen, also wir wissen eben, dass diese bestimmten Geruchsstoffe aus dem Schweiß dann eben sehr gut an den Kunstfasern haften. Also ich bin jetzt kein großer Sportler. Ich würde dann immer sagen, ja, dann joggen wir halt in Baumwoll-T-Shirt. Das kriegt man nämlich bei 60 Grad gewaschen. Wenn das gar nicht geht, muss man halt entweder ein bisschen damit leben. Ich empfehle dann tatsächlich auch, bevor man es wegwirft, wirklich auch mal heißer zu waschen, weil ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das einläuft und ich es nicht mehr tragen kann. Aber die meisten halten das schon aus.
Dann kann
ich es
immer noch wegschmeißen.
Genau. Ne? Also das ist halt immer so ein bisschen die Abwägung. Aber Schweißgeruch ist tatsächlich ein bisschen ein Problem, was wir auch noch nicht so ganz gelöst haben.
Alles klar. Herr Moritz.
Ja, Sie haben das Thema Wegwerfen gerade angesprochen. Sabine Niemann aus Hamburg möchte wissen, ein Handtuch ist schimmelig geworden. Muss ich es wegschmeißen oder wie lässt sich das irgendwie reinigen?
Ja, auch da, ich würde 60 Grad bleichehaltiges Vollwaschmittel empfehlen. Ich würde es dann auch draußen zum Trocknen aufhängen, denn draußen, die Sonne muss noch nicht mal scheinen, aber die UV-Strahlung hilft halt auch da, den Schimmel zu beseitigen. Wahrscheinlich kriegt man den Geruch nicht ganz raus.
Aber der Schimmel ist dann weg, wenn ich es in die Sonne gelegt habe?
Genau, also der Schimmel ist weg, der ist auch abgetötet bei 60 Grad. Die Sonne hilft da noch ein bisschen mit, da kann ich mich aber nicht alleine drauf verlassen. Ich hätte jetzt fast flapsig gesagt, zur Not zum Putzen nehmen, aber das Thema hatten wir ja auch schon.
Ich habe noch eine Nachfrage zum Thema in die Sonne legen, weil ich habe nämlich gehört, wenn man zum Beispiel Stoffwindeln hat, wo Spuren drin sind, dass man die auch einfach in die Sonne legen kann und dann bleicht die Sonne die Flecken raus. Ist das so? Können Sie das bestätigen? Und funktioniert der Trick auch noch für andere Sachen? Also Schimmel, haben Sie jetzt gerade gesagt?
Ja, also das mit der Bleichwirkung in der Sonne funktioniert natürlich, weil so hat man jahrhundertelang auch Textilien gebleicht, ne, hat die auf die Flusswiesen gelegt und mit Wasser besprenkelt. Da entsteht dann übrigens das Wasserstoffperoxid, was Herr Bernhard auch am Anfang erwähnt hat. Also das funktioniert. Ich würde es tatsächlich bei Windeln nicht machen, sondern die dann auch wirklich vorher waschen. Bei 60
aber nach
Grad.
Dem Waschen, wenn ich dann noch Flecken drin habe, so meinte ich.
Genau,
nicht,
aber das
die dreckige
wird,
Windel in die Sonne legen, würde ich jetzt auch nicht machen.
Das wird dann aber eher unwahrscheinlich sein, dass die Sonne da den Rest macht, weil die Bleichmittel im Waschmittel, das sind auch im Prinzip Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, die sind tatsächlich deutlich besser als das Wasserstoffperoxid, was dann aus der Sonne kommt.
Ja. Okay, verstehe.
Ja, wir haben auch einige kreative Tipps zum Waschen bekommen. Barbara Liere schreibt uns, ich sammle im Herbst viele Kastanien, schneide sie in Viertel, lasse sie gut durchtrocknen, bewahre sie luftig auf und dann kommen 4 bis 5 Kastanien in einen verschließbaren Stoffbeutel und der dann in die Waschmaschine. Funktioniert das? Wenn ja, warum? Ist die Frage.
Das hat der Herr Bernhard ja auch schon mit dem Polsterreiniger ausprobiert und der Herr Held könnte dazu auch noch was beitragen zum Thema Kastanien und Waschen.
Ja, also es gibt natürlich viele pflanzliche Waschmittel. Ne? Wir haben das Seifenkraut, wir haben die Kastanie, quasi unsere heimische Waschnuss. Ne? Die Waschnuss wird ja auch verkauft im Handel. Es gibt auch Efeublätterreiniger. Kann man alles machen. Allerdings ist natürlich die Reinigungswirkung deutlich geringer, als wenn wir jetzt ein normales Reinigungs- oder Waschmittel kaufen. Und gerade beim Wäschewaschen ist es schon so, dass die meisten modernen Reiniger ja alle Enzyme enthalten, die also mit wirklich wenig Waschtemperatur eine extrem hohe Reinigungsleistung haben. Und das hat natürlich die Kastanie oder auch die Waschnuss eben nicht. Das heißt, ich muss damit leben, dass die Wäsche möglicherweise nicht so sauber wird wie mit einem herkömmlichen Reiniger. Und diese Enzyme sind ja auch für die Umwelt sehr gut verträglich. Die werden leicht abgebaut. Deswegen würde ich sagen, ja, man kann das mal probieren, ob man mit dem Reinigungsergebnis der Kastanie zufrieden ist. Stiftung Warentest hat es mal untersucht, hat gesagt, also im Vergleich zu einem herkömmlichen Waschmittel Wirkung unter aller Sau, leider. Deswegen würden wir
Gut für die Umwelt.
Gut für die Umwelt, aber eben wie gesagt, die normalen enzymhaltigen Wäschewaschmittel sind auch relativ gut abbaubar, wenn eben nicht so viele Duftstoffe drin sind, das ist schon richtig. Und auch die Waschtemperaturen können wir eben auch gering halten. Also diese 60 Grad, über die wir gesprochen haben, gelten eben, wenn wirklich Infektionen, Pilzinfektionen da sind. Ansonsten kann ich eben auch mit 30 bis 40 Grad auch für Unterwäsche und so sehr gute Reinigungsergebnisse erzielen, eben dadurch, dass diese Enzyme da sind. Die sind also total wertvoll, weil sie eben auch viel Energie einsparen und damit die Umwelt schonen.
Dazu würde ich auch gerne vielleicht nochmal bei Ihnen nachfragen, Herr Gast, Thema Umweltverträglichkeit von so natürlichen Sachen, also auch nochmal, um zurückzukommen auf die Zitronensäure, Natron und so weiter. Sind so natürliche Mittel auch immer okay für die Umwelt oder riskiere ich da auch die Umwelt zu belasten?
Also im Endeffekt ist die Umweltbelastung eine Frage der Menge und nicht unbedingt der eingesetzten Chemikalien. Auch Natron und Zitronensäure sind eben Chemikalien. Das hat auch Herr Bockmühl schon früher in der Sendung gesagt. Und auch diese sind übrigens gefahrstoffrechtlich eingestuft und gekennzeichnet. Sie haben auch dort das Warndreieck da hinten drauf. Nein, Warnviereck, nee, ist besser. Mit einem Ausrufezeichen, weil die durchaus reizend sind. Die Frage ist immer die Menge, weil das vorhin auch mal in einem Beitrag anklang, dass man eben gefahrstoffrechtlich gekennzeichnete Produkte meiden soll. Auch ein hochkonzentriertes Spülmittel, wo wir ein Konzentrat haben, ist dann gekennzeichnet im Vergleich zu einem normal konzentrierten Produkt und wir haben weniger Abfall. Also da hängt eine Menge hinten dran und deswegen ist eben ein umweltfreundliches Produkt, was einer bewusst hergestellt hat und gut dosierbar ist, aus unserer Sicht eher empfehlenswert, als wenn man jetzt selber was zusammenbaut, wo man keine anständige Rezeptur hat. Wenn man ein gutes Fachbuch hat und sich damit auskennt, dann ist es okay. Mhm. Aber selber, das hatten wir auch vorhin als Thema, Internet ist da nicht immer unbedingt mein Freund.
Kann ich nur zustimmen übrigens.
Eine kurze Frage noch zum Schluss. Bernhard Wrobel hat uns eine Nachricht geschrieben, er hat im Bioladen ein spezielles Wasser für die Wohnungsreinigung entdeckt. Das soll die Wasserstruktur verändern und dann einen idealen Reinigungseffekt erzielen. Was ist davon zu halten?
Herr Bockmühl, ich glaube, das geht an Sie gerne sehr kurz.
Ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, ich kenne keine Studien, die sagen, dass das stimmt.
Okay, das lassen wir so stehen. Wir sind nämlich schon am Ende der Sendung angekommen. Das war's für heute vom Marktplatz zum Thema Sauberkeit, was zu Hause wirklich wichtig ist. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Philipp Held von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Markus Gast vom Umweltbundesamt, Dirk Bockmühl, Professor für Hygiene und Mikrobiologie und Sebastian Bernhard vom Reinigungsunternehmen Clara Grün in Berlin. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine Fragen und die der Hörerinnen und Hörer zu beantworten. Vielen Dank auch an Sebastian Moritz und die Kolleginnen und Kollegen vom HörerInnen-Telefon und an die Kolleginnen und Kollegen in Technik und Regie. Mein Name ist Kerstin Ruskowski und ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen einen schönen restlichen Donnerstag.